Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast bzw. Live-Podcast von Eine Stunde Freiheit. Du siehst schon, heute ist alles anders. Heute habe ich einen Patienten neben mir sitzen. Nein, wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Wie immer am Anfang der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Optionen, Aktien, Wertpapieren, was auch immer. Und ja, wenn wir beteiligt sind an irgendeinem Unternehmen, sagen wir es immer dazu, wir sind aber an so ziemlich allen Unternehmen beteiligt, wie über Konstrukte wie den MSCI World. Und der Erwin hat schon an, wir sind schon ein bisschen in Partystimmung, weil Österreich spielt ja heute gegen Argentinien und wir feiern den Sieg schon vorab. Bier gibt es deswegen trotzdem natürlich ja noch nicht. Wir sind bei Traubensaft im Moment. Prost.
Cheers.
Ja, wir haben wieder spannende Themen für euch mitgebracht. Wir haben den Fed-Schock unter Wash als Thema. Wir haben den US-Iran-Deal, wenn man es Deal nennen kann, als Thema. Wir haben die Aktienmärkte als Thema, die ja trotzdem weiter durchaus gut unterwegs sind. Intel, Apple, Nvidia ist Thema. Wir haben Bitcoin, Krypto-Themen. Wir haben Gold, Inflation als Thema. Also wir haben wieder jede Menge Themen für euch mitgebracht, die da sind. Und der Jörg schreibt schon, wir drücken die Daumen.
Sehr gut, sehr gut. Wir können alle Unterstützung brauchen.
Wahrscheinlich mehr Daumen, als es zum Drücken gibt, aber schauen wir mal. Genau. Ja, all diese Themen haben wir mitgebracht, plus jede Menge mehr, ein bisschen Geopolitik wird dabei sein und dergleichen mehr. Dominik, ich würde sagen, starten wir mal mit Fed. Wir hatten die Fed-Sitzung, wir hatten den neuen Fed-Chef, Kevin Warsh, und der hat schon ein paar spannende Dinge gesagt. Vielleicht magst du das einmal kurz Revue passieren lassen.
Ja, also wir haben den Leitzins gleichgelassen, beziehungsweise die Fed oder Warsh hat den Leitzins gleichgelassen, was zu erwarten war. Wir haben ja schon länger auch den Zinsboden ausgerufen. Jetzt ist es dann eben logisch, dass es auch so kommen muss. Die Inflation ist gestiegen überall international. Dementsprechend gibt es weniger Raum für Zinssenkungen, beziehungsweise muss man halt den Zins gleichlassen. Und jetzt, das ist das Nächste, sieht man in den Dotplots, die es nicht mehr geben wird, aber dazu später, sehen wir, dass natürlich viele der Mitglieder mittlerweile stimmen für Zinserhöhungen. Also der Markt preist derzeit eine Erhöhung ein, 2026. Ich denke, dass wir da ja eventuell, je nachdem wie es eskaliert mit der Inflation, vielleicht auf eine zweite kommen könnten. Derzeit ist Base Case eine, aber da sind wir zu weit in der Zukunft. Und ja, was Kevin Warsh ganz spannend gesagt hat, und da teilt sich jetzt der Markt oder die Meinungen, ist, dass sie nicht im Business der Forward Guidance drinnen sind. Also Forward Guidance, sprich Dotplots, die ja dann in der Zukunft anzeigen, wo die ganzen Member von der Fed quasi 2026, 27, 28 Forward Guidance die Zinsen hingehen sehen. Das will er abschaffen, weil er eben sagt, das ist nicht unser Business. Wir sind nicht in der Prediction drinnen, sondern wir müssen schauen, dass die Inflation runterkommt, und dementsprechend werden Dotplots abgeschafft. Meiner Ansicht nach ist es halt wieder ein Schritt in Richtung Intransparenz, weil man natürlich dann einfach leichter verstecken kann, wenn es mit der Inflation eskaliert. Natürlich gibt es CPI-Daten etc., von denen man halten kann, was man will. Aber ja, Forward Guidance soll abgeschafft werden.
Ja, also für mich Richtung Intransparenz ist richtig. Er wird wahrscheinlich auch das aus gutem Grund machen, weil er Donald Trump auch nicht verärgern darf. Also das ist der nächste Schritt, und ja, die Kommunikation soll generell eingeschränkt werden. Das heißt, es soll generell weniger kommuniziert werden. Auch das für mich, ja, kann man kritisch sehen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Am Ende des Tages zählt die Information, die kommt, und wenn er jetzt statt 360 nur 130 Wörter braucht, ist das auch okay. Aber ich finde es halt spannend. Auch die Arbeitskreise, die er da bilden will, finde ich spannend. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis. Mal schauen. Ich meine, das ist jetzt natürlich negativ, alles negativ ausgelegt, aber ich kann durchaus sein, dass das auch Sinn macht, was er da macht. Dass man ein Arbeitskreis hat mich besonders überrascht, nämlich der Fettbilanz. Also, dass man da einen Arbeitskreis braucht für die Fettbilanz. Das ist für mich spannend, aber ja, immerhin. Und wie gesagt, du hast es angemerkt. Also 6 Mitglieder, also 9 sind für eine Anhebung demnächst, zumindest eine. 6 sogar für 2, 17 von 18 Mitgliedern sehen Inflationsrisiken. Das ist halt schon schwierig, und das ist das, wovor du vor allem natürlich und wir auch in diesem Podcast immer wieder gewarnt haben, weil das natürlich Risiken birgt, wenn die Inflation nach oben geht und dann die Zinsen nach oben gehen und dann vielleicht noch eine Rezession kommt. Und das ist halt das Gemenge, das sich ja vielleicht noch umgehen lässt. Ich weiß es nicht, da bist du Experte, aber für mich wird's zunehmend schwieriger, obwohl ich dazu sagen muss, dass ich jetzt bis Jahresende eigentlich keine Rezession sehe aufgrund des Ölpreises, der herunterkommt.
Ja, Ölpreis ist natürlich als Inputkosten für Inflation natürlich einer der absoluten treibenden Faktoren für Wirtschaftlichkeit, für die Wirtschaft generell. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr. Wir haben jetzt Sekundäreffekte, die durch den ersten Anstoß von Hormuz quasi da sich jetzt langsam dann in die PPIs, also über die Prozentenpreise, dann in die CPIs, VPIs respektive niederschlagen werden. Und das Rad wurde angestoßen. Mit der Sperre von Hormuz am Anfang hat es geheißen, wir sind drei Wochen geschlossen. Wir sind jetzt im vierten Monat oder im dritten, vierten, ich habe keine Ahnung, ich hab Traction verloren. Wer glaubt, dass das keine Auswirkungen hat, dem muss ich sagen, dass die Geschichte belehrt uns da eines Besseren.
Ja, momentan sieht es halt ein bisschen besser aus aufgrund dessen, dass er zurückkommt. Wobei, wir haben noch keinen Deal, kommen wir dann gleich dazu. Wir haben einen Deal, der einen Deal vorbereiten soll, aber ansonsten nicht viel mehr. Und das ist halt durchaus spannend. Hast du zum Wash oder zum Fett noch irgendwas?
Nein, ich glaube, wir haben Walsh jetzt auch schon genug diskutiert und am Ende möchte ich vielleicht seine wiederholen, was ich auch immer sage. Er kann es nicht richtig machen. Er hat den schwierigsten Job angetreten, den es auf dem Planeten gibt, glaube ich. Also ich nenne es immer den Tanz auf der Rasiermesserklinge. Du wirst auf einer Seite runterfallen, entweder ist es links Inflation oder rechts Rezession. Eins von beiden wird es sein. Er wird es nicht schaffen, über seine komplette Amtszeit das so auszubalancieren. Das ist für mich faktisch unmöglich.
Der schwierigste Job ist Co-Moderator. Nimm.
Dann wasch.
Fantastisches Leben hast du immer gesagt.
Jawohl. Also, wenn euch dieser Podcast und ab und zu die Späße gefallen, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn abonniert und einen Daumen nach oben da lässt. Vielen lieben Dank dafür. Gut, lass uns weitergehen. Wir haben einen Deal, der einen Deal vorbereiten soll. Ich habe schon angesprochen, die USA und der Iran verhandeln gerade in der Schweiz mit Höhen und mit Tiefen. Der Iran ist schon mal aufgestanden und hat zumindest den Verhandlungstisch verlassen, nachdem Donald Trump wieder mal seine digitale Klappe nicht halten konnte. Das heißt, es wird weiter schwieriger wahrscheinlich hier. Man hört immer wieder Stimmen, man ist einem Deal recht nahe, der Iran verzichtet auf Atom größtenteils, dann kommt wieder genau das Gegenteilige. Was denkst du, wird in der Schweiz herauskommen und was ist so dein Basisszenario?
Also man trifft sich ja, wie du richtig sagst, in der Schweiz nähe Luzern. Jetzt ist auch der Vizepräsident aus den USA ist angereist, um zu verhandeln. Was zum ersten Mal der Fall ist, dass man wirklich ein Level unter dem Präsident wirklich face-to-face verhandelt. Das ist jetzt eine ganz andere Liga, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen. Vorher war es ja stellvertretend von Pakistan geführt immer und Katar hat sich eingeschaltet etc. Jetzt ist es mittlerweile so, dass man wirklich auf Vizepräsidentenebene verhandelt. Letzte Woche Montag war das Statement von Trump, er hat ja unterzeichnet in Versailles. Lustig, dass es gerade in Versailles war. Aber wie auch immer, er hat unterzeichnet, dass es eben dieses Memorandum of Understanding gibt da quasi und das am Freitag dann wirklich geschlossen werden soll. Er hat das ohne Einstimmigkeit mit Israel, mit Netanyahu gemacht, hat das sogar früher unterzeichnet, weil da eben schon die Gerüchte kursieren, dass Israel das torpedieren würde, wenn es soweit kommt. Es wurde dann eben auch von Netanyahu ein Krisenmeeting mit Trump einberufen. Angeblich sagt man sich, dass Netanyahu gesprungen ist vor lauter Wut, dass es das geben soll. Gibt dann wieder Angriffe im Libanon, die das Ganze wieder torpedieren von der linken und von der rechten Seite. Und am Montag hat Donald Trump noch ganz groß verkündet, er zieht sich zurück aus der Straße von Hormuz. Diese Blockade zweiter Instanz wird aufgelöst. Startet eure Maschinen, hat er geschrieben, die Straße ist offen, lasst das Öl fließen. Am Dienstag ist er zurückgerudert und hat gesagt, wir werden das trotzdem bis Freitag aufrechterhalten. Am Freitag hat es den Deal nicht gegeben, am Samstag hat es den Deal nicht gegeben. Wie du richtig gesagt hast, sind die Iraner aufgestanden vom Verhandlungstisch. Und es gibt dann jetzt auch das letzte Dement, die ist jetzt, glaube ich, eine Stunde alt, wo offiziell von iranischer Seite dementiert wurde, dass man sich in der Energiekrise geeinigt hat. Sprich, alles, was da, zumindest ist das das offizielle iranische Statement derzeit, ist, dass alles, was da reportet wurde, Fake News sind. Das stimmt so nicht. Wir haben uns nie zu einem Deal bekannt oder zu einem Deal auf der Energieseite, Uran. Dementsprechend wackelt das jetzt auch. Nicht nur Hormuz, der ganze Deal, 60 Tage hat man jetzt angeblich sich Zeit gegeben. Also man kommt halt von Pseudo-Deal zu Pseudo-Deal, von Monat zu Monat und das wird schlimme Folgen haben. Man mag vielleicht glauben, wir bewegen uns dahin und das passiert gar nichts. Aber die USA sind zum Beispiel in 4 Wochen, sind die strategischen Petroleumreserven leer. Also die strategischen Ölreserven, die man noch hat im Land, sind leer in 4 Monaten. Deshalb wollte Trump auch unbedingt diesen Deal selbst machen.
Wochen oder Monaten? Jetzt hast du
Wochen. Okay. In 4 Wochen sind die SPRs leer. Und dann geht in den USA das Öl aus. Und das kann er sich gerade vor den Wahlen nicht leisten. Und also in den Herbst hinein, in den Winter, wenn sich das jetzt nicht bald regelt, wird es hässlich.
Ich habe mich überrascht, dass jemand denkt, die sind Netto-Exporteur, die USA.
Nein, sie sind Importeur. Also das kommt darauf an, was du jetzt nimmst. Was die USA zum Beispiel haben, sie produzieren sehr viel Öl, was sie selbst nicht raffinieren können. Deshalb importieren sie extrem viel aus Kanada. Das heißt, es gibt ja verschiedene Öldichten, Dichten und so weiter, das venezuelische Öl, was sich zieht, wie ein Kaugummi zum Beispiel, das kannst du gar nicht raffinieren. Ja, dementsprechend ist für das, was sie brauchen, Light Crude zum Beispiel, da sind sie Netto-Importeur und das kommt aus großen Teilen aus Kanada zum Beispiel.
Okay, also auch da hat Kanada dann die Hose an, schauen wir. Ich glaube für mich zwei Dinge, also A, wie viel Druck macht China auf den Iran? Das ist die Frage 1, sich hier zu einigen. Und die Frage 2 hast du eh schon besprochen, dass Vance und Kushner dort oder Kushner dort sind. Das bedeutet auch schon sehr, sehr viel. Also da sieht man, dass die USA massiven Druck hat am Kessel. Das sehe ich auch so. Der Iran nach wie vor für mich in der besseren Verhandlungsposition ist. Und deswegen, ja, auch das, was bis jetzt bekannt wurde, auch eigentlich den Iran als klaren Sieger in diesem Konflikt hervorgehen lässt. Aber wie du sagst, die Midterms sind nicht mehr weit. Und wenn man sich die Polymarket-Wetten, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gemacht, anschauen, aber wir können dann da auch rüberschauen, dann sind die Demokraten aber wirklich haushoch vorne. Ich meine, man soll sowas nicht unbedingt jeden alles trauen und alles für bare Münze nehmen, aber vielleicht finde ich es ganz schnell.
Es kann auch manchmal die Außenseiterwette aufgehen, so wie heute.
Natürlich. Ja, absolut. Das können wir auch gleich schauen, wie da die Quoten stehen. Da haben wir es schon.
Ja, na bitte, bist du da.
Okay. Also Gott. 68% Argentinien, 22% Unentschieden, 12%.
Also das sind sicher Fake News.
Nein, das sind Fake News, das kann nicht sein. Da wetten wir gleich einmal. Nein, aber schau mal schnell, vielleicht wenn du es wo findest, vor mir, da, ein republikanischer Präsidentschaftskandidat, ist klar. Gut, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle, aber wir werden das nachliefern.
Also 28.
Also da geht schon die Präsidentschaftswahl 28, wo schon Wetten da sind. Okay, das ist jetzt nicht, zumindest nicht auf der Startseite. Aber ja, das definitiv, wie wir letztes Mal plaudert haben, waren die da eindeutig die Demokraten vorne und das ist natürlich das nächste.
Präsidentschaftswahl in Kolumbien kannst du spielen.
Ja, danke für die Mitarbeit. Ja, also das dazu und ja, ich weiß nicht, sonst glaube ich, gibt es dazu nicht wirklich viel zu.
Ja, ich glaube, einen Einwand hatte ich noch, den ich jetzt aber in dieser Diskussion da irgendwie verloren habe, aber fällt mir vielleicht später nochmal an.
Alles klar. Gut, die Aktienmärkte sind weiter in der Rallye, trotz Fed-Problemen. Also ich habe so irgendwie das Gefühl, der Aktienmarkt will einfach momentan nur rauf oder nur in eine Richtung, beziehungsweise rauf ist jetzt vielleicht übertrieben ein bisschen, aber wir stehen halt schon wieder ganz, ganz knapp vor All-Time-Highs, wenn man sich in SPX anschaut, fehlen nur noch ein paar Prozent, in Nasdaq fehlt kaum noch was, der hatte sogar gestern auf Schlusskursbasis 1, Dow Jones ist auf All-Time-High, quasi auf All-Time-High, also, Entschuldigung, ich war jetzt im Wochenchart, also Nasdaq fehlt auch noch ein bisschen was. Also es fehlt nicht mehr allzu viel. Der Russell ist auf All-Time High. Also es scheint so, als würden die Aktien das weiter ignorieren. Was ist dein Take dazu?
Derzeit ja. Derzeit ist es so. Wie gesagt, ich habe auch schon öfter gesagt, ich finde es sehr spannend, wie es Donald Trump wirklich schafft, bei den geopolitisch einschneidenden Veränderungen, die er vornimmt, den Aktienmarkt so hoch zu halten. Natürlich kann man jetzt argumentieren, ein Teil ist Inflation, dass es nominale All-Time Highs sind, aber da kannst du vielleicht 4% diskontieren und dann bist du trotzdem fast am Top. Es gibt auch die Theorie dahinter, dass es alternativlos ist, dass du halt in Sachwerte gehen musst bei dem, was uns alles bevorsteht. Vor allem, wenn eine Inflationswelle kommt, dann solltest du halt in Sachwerten sein. Und das ist ja nicht unrichtig. Also ein deflationärer Schock wäre das, was Aktien in die Luft rauslassen würde, theoretisch. Ja, also es gibt ein paar Argumente. Donald Trump hat jetzt die Woche sogar öffentlich zugegeben, dass er tatsächlich den Aktienmarkt steuert bzw. manipuliert mit Fake News, was jetzt nichts, ich sage mal, keine News sind. Das ist jetzt nichts Neues, sage ich mal, aber er hat es mal offiziell so ausgesprochen. Das Wording weiß ich jetzt nicht genau, wie er es gesagt hat, aber schon auch irgendwie ein Novum von einem US-Präsidenten.
Ja, absolut, absolut. Und das ist halt, schade. Auf der anderen Seite haben wir aber, und lass uns vielleicht dazu rübergehen, Gold, das jetzt gerade eine sehr charttechnische, ich teile das vielleicht mal, das eine sehr interessante charttechnische Formation gerade hat. Also eigentlich extrem bearish. Als Charttechnik würde ich sagen, wirklich extrem bearish. Ja. Wir haben hier definitiv das Unterstützungsniveau, wir haben den Ausbruch nach oben, wir kommen wieder zurück mit extrem schwachen Volumen, muss man sagen, und jetzt gehen wir mit größeren Volumen wieder nach unten. Nächste Zielzone wäre so für mich die 3900 ungefähr, bisschen drüber vielleicht, 3950. Wenn man in Sachwerte gehen würde, müsste man ja theoretisch auch in Gold gehen, oder?
Ja, es kommt darauf an, jetzt, auf was man genau abzielt. Stagflation zum Beispiel, wenn Stagflation das Szenario ist, dann ist Gold der beste Hedge dafür, nachgelagert an Rohstoffe allgemein. Solche zyklischen Themen, Sachwerte oder Finanzwerte zum Beispiel, dieser Umschwung, das sind halt Dinge, die drehen sich über die Karten. Ob das jetzt auf Wochen genau passiert, das funktioniert zum Beispiel in Liquiditätscrashes genauso wenig. Also das ist das, was Gold dann immer vorgeworfen wird. Das ist Krise 1929 oder 2008 oder 2000. Es ist Crash und Gold fällt. Ja, aber Gold fällt nicht, weil es kein sicherer Hafen mehr ist, sondern weil Liquidität beschafft werden muss wegen Margin Calls, dass andere Positionen geschlossen werden können, aufrechterhalten werden können. Entschuldigung. Und ich sehe es derzeit weiter so, Gold wird scheinen. Für mich sind das alles Kaufkurse. Ich kaufe zwar noch nicht an, weil ich denke, wir gehen noch eine Etage tiefer. Ich habe auch noch ein tieferes Ziel als du. Ich bin da bei 3,5 derzeit, wo ich denke, dass wir hingehen werden. Also da wirklich einen Stock nochmal tiefer als du. Das ist so mein Target, wo ich denke, das wird dann sein. Wenn du diese gelbe diagonale Linie, die du da oben hast, unten nochmal andocken lässt, also quasi einen parallelen Trendkanal ziehst, dann siehst du einfach sehr schön,
Moment.
Dass du da quasi, wenn einen Trendkanal machst, dann sieht man da sehr schön, dass man theoretisch noch viel Luft nach unten hätte, in der Theorie, wenn wir denn nach unten kämen. Und ich gehe davon aus, wie du sagst, ich bin deiner Meinung, es ist sehr, sehr bearish, also weil wir eben dieses Level um 4.300, 4.400 verloren haben nach unten. Wir docken von unten an dem Anchor V-Web ab. Wir sind aus dem Trendkanal rausgefallen, der lange gehalten hat. Für mich ist das ein Verkaufssignal. Ich bin weiter bearish Edelmetalle und kaufe da zwei Stöcke tiefer nochmal an.
Okay. Ich tue mir halt schwer, bei sowas mit Fibonacci's zu arbeiten, weil wo legst du das tatsächlich an? Also du kannst von da ganz unten gehen, dann wären wir in der Nähe des 61er Retracement tatsächlich bei roundabout 3500, ein bisschen tiefer, 3300, aber das ist halt extrem schwer. Wo willst du das anlegen? Also das ist fast kaum zu sagen. Ja, also charttechnisch kann ich es mir vorstellen. Ich bin da doch aber eher auf der Seite, dass, glaube ich, nicht so weit runtergehen wird. Also wie wir immer sagen, wir kaufen ja in Tranchen, wir beide kaufen eine Tranche. Die erste Tranche liegt so bei 3.950. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die 4.000 zunächst ein bisschen halten wird und dann da doch einige Stops unter dieser psychologisch wichtigen Marke liegen könnten. Und wenn es dann nochmal einen Schluck runter wäre, das mein erster. Und wenn du sagst, bei 3.500, dann muss man eh.
Es ist für mich ja auch als mittel- bis langfristiger Investor relativ irrelevant, weil ich gehe halt davon aus, dass wir bis Ende der Dekade, also in 4 Jahren eigentlich, da im mittlerweile fünfstelligen Bereich sind, also $10.000 Gold. Das ist mein absolutes Basisszenario. Wenn nicht sogar höher, und ob ich dann bei 4.200 oder 4.100 oder 4.500 einkaufe, ist für mich eher sekundär. Wichtiger ist für mich, dass ich dabei bin, anstatt dass ich auf die letzten 50 Cent drauf schaue, dass ich die noch erwische. Hauptsache, ich bin dabei bei der Rallye, die kommt, weil ich davon ausgehe, dass wir mittel- bis langfristig halt inflationären Druck bekommen und Sachwerte in stagflationären Zeiten einfach ein super Hedge sind und ja, genau.
Gut, dann hätten wir das auch besprochen. Dann wollen wir bei den Edelmetallen bleiben und kurz, dann wollen wir noch auf Silber schauen. Ich glaube, bei Silber braucht man nicht viel plaudern, außer dass es ein ziemlich ähnliches Bild ist wie bei Gold. Da ist mittlerweile meine Nachkaufzone. Erste ist schon in der Nähe des Anchored V-Webs bei roundabout 60, die zweite ist dann wirklich unten bei 53. Du sagst ja, möglicherweise sehen wir dann tatsächlich noch einmal, die Linie habe ich gar nicht weiterzeichnet, ich mache es jetzt einmal für dich. Die 35, aber das halte ich fast für übertrieben.
Die halte ich nur für möglich, wenn wir einen richtigen Crash sehen und einen Liquiditätscrash sehen, dass das eben dann nochmal kommt. Aber mein Ziel, was ich schon ewig ausgerufen habe, seit dem großen Abverkauf im Februar, sind die $54. Also das ist meine Kursmarke.
Absolut. Wo ich auch einen Blick drauf habe, immer wieder das Kupfer, weil Kupfer sich extrem stark haltet im Gegensatz zu allen anderen Metallen. Wir haben hier einen schönen, ja, wie auch immer man es nennen will, Flagge, Seitwärtstrend, was auch immer, Base und so weiter. Also für mich mega spannend, wenn die Kurse da ausbrechen, natürlich vorausgesetzt, es gibt keine Rezession, sonst werden sie das wahrscheinlich eh nur kurz tun, ist das definitiv wieder ein spannender Trade für mich. Kupfer und last but not least, dass wir es abschließen, schauen wir uns auch noch Öl an, da geht es natürlich hinunter. Ich sehe es jetzt halt nicht ganz nach unten gehen, also auch wenn jetzt der Deal aufgeht und wenn die Straße von Hormuz öffnet und wenn sich die wirklich einigen und wirklich auch Israel nicht dazwischen kackt und sonst irgendwas, glaube ich schon, dass wir hier nicht allzu tief fallen werden, weil das Erste, was die jetzt natürlich alle tun werden, sind die strategischen Reserven wieder auffüllen und möglicherweise sogar vergrößern. Das heißt, ich sehe da schon irgendwo den Deckel drauf. Ich glaube nicht, dass wir weiter unter als 65 da runterfallen werden. Das heißt, das wäre kein Trade für mich, wo ich short mich positionieren würde.
Ja, das sehe ich genauso. Du hast eher Potenzial eben, dass die Deals platzen. Wir sind dann gleich wieder mal bei 90 oben. Also das sehe ich dann eher. Die Downside, wie du sagst, sehe ich auch gekappt. Weil, wenn es eben zu günstig wird, kauft man, füllt man die strategischen Reserven auf etc. Also das sehe ich exakt wie du.
Sehr gut. Gut, dann hätten wir die Rohstoffe mehr oder weniger abgehackt. Dann lass uns rübergehen zur AI. Wir haben ja AI schon öfters als Thema gehabt. Jetzt gibt es wieder Apple und Intel haben einen Deal rausgebracht. Jetzt gibt es Nvidia, die eine 25 Milliarden Anleihe rausbringen. Also A, fragt man sich halt, wofür braucht man Nvidia, die auf Cash-Reserven sitzen, 25 Milliarden. Gut, es gibt auch gute Gründe dafür, bilanztechnische Gründe, das Geld liegt nicht in den USA, sondern es liegt woanders. Wenn man das reinholen würde, müsste man es versteuern und so weiter und so fort. Also es gibt schon Gründe, warum man das macht. Aber die Blase für mich jetzt mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, sie bläst sich immer mehr und mehr auf. Die Frage ist halt, wann sie platzt. Das nur, weil sie sich immer mehr und mehr aufbläst, heißt das jetzt nicht, dass das irgendwas platzen muss. Ich bin mittlerweile nicht so weit, dass ich sage, ich gehe short. Aber ich bin so weit, dass ich sage, also ein Long Trade zahlt sich vom Chancen-Risiko-Verhältnis hier definitiv auch nicht mehr aus. Also auch bei den verwandten Branchen dann mehr oder weniger, wo ich am ehesten noch sagen würde, das macht für mich Sinn, wären die Energieunternehmen, weil die halt weiter ganz gut verdienen werden. Aber in AI und so weiter, es hört sich halt alles schon jetzt sehr nach Blase an.
Ja, was soll ich sagen? Also ich würde es mit einem einzigen Wort beschreiben, das ist Spätzyklus. So würde ich es abstempeln. Und es ist halt eine spätzyklische Euphorie. Es ist eine Manie. Manien shortet man nicht. Man shortet keine Blasen, weil sie halt länger extenden können, als du liquider sein kannst. Da gibt es ja ganz, ganz prominente Sprichwörter dazu. Und ja, also das ist, ich kann einfach nicht verstehen, und das hatten wir 2000 genauso, wie man dann auf Pump sogar noch das Ganze weiter aufbläst. Es werden Kredite aufgenommen ohne Ende, während der Konsument wegbröckelt auf der anderen Seite. Also ich muss so viele Fragen stellen zu dem Thema, und es werden Finanzierungsrunden über Finanzierungsrunden gemacht, es werden die bestehenden Aktionäre verwässert auf dieser ganzen Rallye, auf diesem Rücken. Für mich ist das eine Frechheit, und also das kann weiter steigen, und das ist wahrscheinlich, dass es weiter steigt. In einem Crack-Up-Boom, dass es nochmal 10, 15, soll es nochmal 50% nach oben gehen. Ich sehe da aber irgendwann, dass das genauso wie es als Fahnenstange nach oben geht, genauso nach unten gehen wird.
Absolut. Also sehe ich auch so, die Frage ist wie immer nur wann.
Keiner weiß.
Und das weiß natürlich keiner. Und ja, man muss natürlich schauen. Wie gesagt, SpaceX heute, du hast mir es vorher gezeigt, kann man gleich live schauen. Heute Kursdesaster. Minus 10% waren es vorher.
Die haben eine Anleihe abgegeben. Ja. Die erste Anleihe. Und ja. Also ich weiß noch genau, wie wir diskutiert haben, was wird mit SpaceX passieren. Ich habe gesagt, 2 Wochen lang wird sie steigen und dann wird sie kollabieren. Und dann hatten wir gesagt, du hast $200 als Zielmarke genannt, wo die ersten Shorts interessant wären. Ich würde mal sagen, so schlecht sind wir nicht gelegen. Sie hat zwar keine 2 Wochen durchgehalten, aber...
Und sie war ein bisschen höher, auf 225 in der Spitze.
Ja, ja, aber für das war das als Prognose schon nicht so schlecht.
Gut, es ist noch nicht aller Tage
Abend. Genau, natürlich.
Das muss man auch dazu sagen, aber es ist schon so, dass halt da definitiv Luft reinkommt. Ich meine, einerseits verstehe ich es, dass man sich jetzt noch Kredite holt, weil es jetzt halt noch zu einem relativ günstigen Zinssatz ist.
Natürlich ist es nachvollziehbar, aber es ist halt idiotisch, vor allem wenn die Firmen die Umsätze nicht machen. Und das ist genauso wie im Jahr 2000. Und ich muss diese Vergleiche halt einfach bringen, weil sie halt schon da sind. Also du steckst Geld in KI rein und in Rechenzentren, in Chips, die schon alt sind. Ich habe ja auch öfter gesagt, du baust ja die Rechenzentren von gestern mit den Schulden von übermorgen. Und das ist doch nicht nachhaltig einfach.
Ja. Ich würde es jetzt nicht ganz so kritisch sehen, aber das natürlich, ja. Das kann man so sagen. Nein, wir sind nicht short. Also ich bin nicht short, weil es sich schlicht und einfach mit Optionsdeals nicht gelohnt hat. Und in der Aktie würde ich das nie machen, weil das Risiko, du musst immer von Chancen-Risiko-Verhältnis ausgehen. Und wenn ich eine Aktie, kann ich ja gerne noch einmal einblenden, wenn ich eine Aktie hier shorten will, dann ist es natürlich die Frage, wenn ich hier short gehe, ist ja schön, aber wo setze ich dann den Stop? Nein, mache ich das da oben, wo setze ich den hin? Achtung. 230, ja, und wenn ich bei 230 den Stop setze, um dann mein Mindest Chancen-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1 zu bekommen, müsste die Aktie dann sozusagen, so lass mich nicht lügen, da irgendwo bei $125 hinfallen. Ne? Und das wäre mein Mindestchancen-Risiko-Verhältnis. Das heißt, das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Und auch mit Optionen lohnt sich es nicht, deswegen da definitiv kein Short. Wenn die Aktie jetzt nochmal nach oben geht, möglicherweise bietet sich es dann an. Im Moment lohnt sich es weder mit Optionen noch mit der Aktie, meiner Meinung nach. Ja. Genau, that's it eigentlich. Oder hast du dem Thema noch was hinzuzufügen?
Nein, also ich glaube, wir haben es schon lang genug besprochen, oft genug besprochen und dementsprechend, ja.
Ja, es ist ja immer was Neues zu erzählen. Es gibt
ja
immer was Neues zu erzählen. Das ist ja nicht so. Gut, schauen wir auf Bitcoin und auf die Kryptos. Das schaut ja auch, ich meine, heute hat es wieder ein bisschen besser ausgeschaut, aber wenn man sich das jetzt im Detail ansieht, auch da blenden wir euch gleich wieder den Chart an, tut sich da ja definitiv eigentlich sehr bearishes auf.
Ich mach's kurz, 35.000.
Ja, das ist wieder, dass du immer übertreiben musst. Er muss halt immer übertreiben. Bitcoin 35.000, wenn wir das aufs Thumbnail geben würden, wäre es super. Ja, 35.000 wäre natürlich eine Option. Auch den habe ich nicht mehr weitergezeichnet, weil ich ihn für unrealistisch halte. Also wenn, dann bitte 32.500. Ja. Ich sehe es halt schon, dass wir hier in eine sehr, sehr starke Unterstützungszone bei roundabout 50 kommen. Also da haben wir den VWAP, da haben wir mehrere horizontale Unterstützungen. Und beim Bitcoin ist es vielleicht so, ist es wesentlich einfacher, ein Fibonacci hinzuzaubern. Und das wäre auch in dem Bereich hier bei 57.000. Also wir haben hier wirklich einen schönen Cluster und deswegen werde ich, wenn jetzt nochmal ein Down runterkommt in Richtung der 55 ungefähr, das ist so für mich die Bewertung, wo ich dann erste Drosch reinschmeiße.
55 ist natürlich ein hartes Level, wie du richtig sagst, ist ein Cluster eben auch mit dem goldenen Schnitt etc., Anchor, VWAPs, alles da, horizontale Widerstände, ich gebe dir recht. Und meine Annahme ist halt, Stand heute, und das ist natürlich sehr, sehr spekulativ, aber dass wir dieses Level verlieren werden und dann wird es eben, weil das so ein hartes Level war, wird es zappenduster. Und deshalb sage ich, wir sind dann sehr schnell auf 35.000 oder 40.000 unten.
Ja, also wenn wir die 50.000 verlieren, dann geht es schnell. Ja. Das glaube ich auch. Ja, mal schauen. Man muss sich das auch mit Umsätzen und so weiter anschauen und dergleichen mehr. Also das.
Na, wenn jetzt Bitcoin da einen Boden findet und ich sage mal 3-4 Monate seitwärts konsolidiert, kann man über andere Themen nachdenken. Dann wird das Momentum abgebaut, dann kann man da über Positionen nachdenken. Aber derzeit ist es für mich einfach ins fallende Messer. Wir verlieren hier Bear Flag auf der Bear Flag und ja, ich habe das Ziel auch schon länger ausgerufen. Dementsprechend ist das für mich derzeit einfach uninteressant und short, wenn dann.
Hast du den Kauforder schon im System?
Nein, wozu auch? Also ich mache sowas nicht, dass ich langfristige Kauforders reinlege oder Verkaufsorders. Ich mache das, ich bin jeden Tag vor den Charts, dementsprechend entscheide ich da, weil du musst ja immer dann das Narrativ und das Umfeld beurteilen, wenn es soweit ist. Also dementsprechend, Fettfinger-Trade kriegst du ja da sowieso keinen gefühlt. Also.
Das war früher vielleicht möglich, das ist klar, ja, definitiv. Ja, spannend, auf jeden Fall Kryptos, ja, wir werden weiter berichten. Ich werde auch natürlich hier transparent sagen, wann ich reinschaue und wann wir da was machen können. Gut, ansonsten hätten wir eigentlich alle Themen durch. Wenn von eurer Seite noch Fragen sind, dann gerne her damit. Ansonsten wollen wir euch wie immer ein bisschen was aus unserem Terminal zeigen. Und ja, wir werden ja jetzt mal schauen, wie weit wir sind. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Der Dominik hat hier etwas Spannendes programmiert.
Das ist aber einmal Branche liegt.
Achso, das können wir jetzt nicht zeigen. Okay, aber dann zeige ich trotzdem was. Und zwar, wir haben ja, er ist ein Grafiker meines Herzens, ist er ja auch, ein Grafiker meines Herzens. Und wir haben es euch, glaube ich, schon einmal gezeigt, aber wir zeigen es euch noch einmal. Und zwar haben wir hier unseren Option Strut Konkurrenten sozusagen da. Und ja, wir haben ihn in wirklich viel, viel verschönert. Also wir haben ihn ja das letzte Mal schon gesehen. Er ist diesmal wirklich noch praktikabler, noch schöner. Ihr habt noch mehr Daten drinnen, mit denen ihr was anfangen könnt. Ihr habt noch mehr Möglichkeiten, die gesamte Option-Chain ist hier unten drinnen. Also wirklich, wirklich cool und wie gesagt, definitiv intuitiver als Option Strut Plus mit viel, viel mehr Möglichkeiten. Also wir sind fleißig dran und wir halten euch auch da auf den Laufenden, weil das wirklich ein spannendes Thema wird und wir schätzen, dass wir noch diesen Sommer für eine ausgewählte Zielgruppe, die eine Stunde Freiheit Mitglieder, nämlich zum Beispiel. Wenn du das noch nicht bist, kannst du das sehr, sehr gerne in der Videobeschreibung dir anschauen. Die werden das schon bekommen. Und zwar als Early Adopter. Für alle anderen wird es wahrscheinlich eher der Herbst werden. Also wenn du Lust und Laune hast und noch nicht eine Stunde Freiheit Mitglied bist, dann gerne da reingehen. Ansonsten, Dominik, hätten wir jetzt noch 30 Minuten bis zum Anpfiff. Der Erik hat geschrieben, 1-0 für Österreich. Ich bin ja prinzipiell einmal eher der Vorsichtigere. Ich sage, wir gewinnen nur 3-0.
Dein Wort. Also, ich tippe auf ein 2-2-1.
Für Österreich.
Natürlich.
Ja, also.
Das ist die nächste Tipper.
Sehr gut. Genau, man kann den Terminal dann zukünftig, aber das wird nicht im ersten Launch sein, an Interactive Brokers anbinden und direkt aus dem Terminal traden. Das wird kommen, aber das wird eher Ende des Jahres bis Anfang nächstes Jahres der Fall sein. Na gut, liebe Leute, dann schmeißen uns wir von den Fernseher. Wir sagen euch wie immer vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wünschen euch eine wunderbare Woche. Freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und in diesem Sinne, alles Liebe. Ciao, ciao.
Ciao.